E-Kerne Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom E-Kerne Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Holger und im E-Kerne-Podcast treffe ich seit über 4 Jahren Menschen aus oder mit Bezug zu Eckernförde. Oder ich spreche über Erlebnisse, Ereignisse, die Eckernförde in irgendeiner Art bewegen und bewegt haben und vielleicht zukünftig auch noch bewegen. Und manchmal kommt beides tatsächlich zusammen. Und wie so oft dauert es manchmal ein bisschen, bis ich das tatsächlich erkenne. Denn meine heutige Gästin würde es wahrscheinlich anders formulieren. Sie würde wahrscheinlich sagen, es bedarf der Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist, anstatt was sein sollte. Wenn man sich das mal vor Augen führt, trifft es eigentlich die aktuelle Situation, die wir jetzt haben, ganz gut, weil wir über diese Freiheit, die sich ergeben hat, über die wollen wir heute auch ein Stück weit sprechen. Denn ich kenne meine heutige Gästin schon eine ganze Weile, allerdings nur aus einem komplett anderen Kontext. Und umso mehr freue ich mich, dass sie sich vor kurzem als Hörerin des E-Kerne Podcasts zu erkennen gab und auf mich zukam. Und aus diesem Gespräch ergab sich etwas, was ich häufig im Rahmen des E-Kerne Podcasts erlebt habe. Menschen bewegt ein Thema, sie verfolgen es leidenschaftlich und entwickeln es auf ihre ganz eigene Art irgendwie weiter. Und so ist das auch bei meiner heutigen Gesprächspartnerin. Über ihre berufliche Tätigkeit ist sie einem Thema auf die Spur gekommen, was uns allen schon mal begegnet ist. Wir allerdings auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlicher Intensität möglicherweise damit in Berührung gekommen sind. Und dabei ist diese Frage ziemlich zentral. Welches die Frage ist, das werde ich heute mit Silja Ulrich besprechen. Hi Silja, schön, dass du da bist und ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat.
Hallo Holger, ja, ich freue mich auch und ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich.
Das bin ich auch jedes Mal, weil ich weiß ja nie, wie die Gespräche so laufen. Ne? Mhm. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, aber hatten ja schwerpunktmäßig mehr so familiär-private Berührungspunkte und ehrlicherweise, ich wusste gar nicht, was du eigentlich so machst. Und für die Menschen, denen es vielleicht ähnlich geht, magst du dich einfach mal kurz vorstellen?
Ja, also jetzt beruflich vorstellen?
Ja.
Okay, ja genau, also ich bin als Eckernförderin hier. 50 Jahre mit 2 Kindern,
ja,
das finde ich wichtig, weil das ist auch eine große Aufgabe für uns Eltern, finde ich.
Das stimmt, ja.
Genau, und ich bin in meinem Erstberuf Ergotherapeutin. Mhm. Das finde ich auch wichtig, weil ich mich mit dem Beruf auch sehr gut identifizieren kann.
Ja.
Dann habe ich nochmal später Wirtschaftspsychologie studiert,
okay,
mit Schwerpunkt Personal- und Organisationspsychologie. Und da bin ich jetzt seit 2015 freiberuflich unterwegs. Mhm. Primär im sozialen und im Gesundheitskontext.
Okay, gut. Jetzt ist ja Wirtschaftspsychologie, das ist ja ein weites Feld, auch Personalpsychologie. Häufig wird ja so der Begriff Supervision, Supervisorin so verwendet. Das machst du ja auch, ne?
Genau, also das ist jetzt eigentlich primär mein Tätigkeitsfeld, auch Coaching und Beratung. Aber jetzt so primär bin ich als Supervisorin unterwegs.
Ja, was bedeutet das denn? Ich höre das auch so oft, so da müsste mal jemand eine Supervision machen. Was bedeutet das inhaltlich, eine Supervision?
Ja, so von der Wortbedeutung ist es ja wirklich auf etwas draufschauen. Und gerade im sozialen Kontext oder im beruflichen im Gesundheitswesen haben ja Menschen, die mit Menschen arbeiten,
ja,
begleiten ja Menschen auch in Krisensituationen oder, okay, auch in schwierigen Situationen. Oder nehme ich mal den Bereich Palliativpflege, ja, oder Hospizarbeit.
Ja.
Und die brauchen dann einen Raum, um sozusagen mit ihren Emotionen einen Umgang zu finden, damit sie kraftvoll für die Menschen, für die sie da sein sollen, auch da sein können.
Ja, also geht es letztendlich darum, dass du sozusagen den Helfenden in irgendeiner Art und Weise eine Hilfestellung anbietest.
Genau, ja, so kann man das sagen.
Ja,
ja,
also dieses Thema ist mir nicht so ganz fremd, weil hier im Podcast auch schon mal den Leiter des Hospizdienstes hier aus Eckernförde hatte. Ja. So. Und,
den Michael Busch.
Den Michael Busch, ja. genau. Und aus dieser Begegnung hat sich dann eben auch ergeben, dass ich im letzten Jahr das 25-jährige Jubiläum des Hospizdienstes, da haben die so eine große Veranstaltung gemacht in der Nikolaikirche, und da hatte er mich gefragt, ob ich die nicht moderieren möchte. So. Und das habe ich gemacht. Mhm. Und das war wirklich toll. Und in Vorbereitung dieser Veranstaltung habe ich natürlich so ein bisschen überlegt, was kannst du denn da machen? So. Und dann war zum Beispiel ein Punkt, dass wir auch da mit den Menschen gesprochen haben, die als Ehrenamtliche tatsächlich dann den Menschen, die auf ihrem letzten Weg sind, die eben begleiten. Mhm. So, ne? Und das waren eben auch ganz, ganz unterschiedliche Menschen, und da habe ich eben auch mitbekommen, dass die aus sich heraus natürlich eine ganz spezielle Haltung hatten, so, aber die haben eben auch alle irgendwie Bezug gehabt oder erzählt davon, dass es eben da auch Leute gibt, die ihnen dann auch so ein Stück weit helfen. Mhm. Ne? Sie kamen aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern, das waren teilweise Krankenschwestern, das waren Menschen, die einen kirchlichen Hintergrund hatten und so weiter. Mhm. Und da bin ich im Grunde zum ersten Mal dazu gekommen, dass ich so diesen Begriff Supervision für mich selber mal so konkret so ein bisschen ausgestalten konnte. Mhm. So. Wie bist du denn dazu gekommen, Supervision zu machen?
Also als Wirtschaftspsychologin habe ich auch Teams begleitet, so ganz klassisch Teamentwicklung.
Ja.
Ne? Und dann kam einfach, ich glaube auch durch meinen Erstberuf als Ergotherapeutin habe ich immer diesen Bezug zum sozialen Kontext gehabt, waren einfach auch vermehrt Mitarbeiter aus dem sozialen Bereich, die auf mich zugekommen sind. Ich habe zwischendurch auch Weiterbildung gegeben.
Ja.
Und dann habe ich, dann ist ja immer die Frage, wie bezeichnet man das?
Ja.
Und habe dann aber eine Supervisionsausbildung noch gemacht, um dann Supervision anbieten zu können, ganz konkret.
Ja.
Ja, so.
So, und wenn man jetzt…
Also es ist eigentlich ein Aspekt meines Berufes sowieso, der Wirtschaftspsychologie, Teams zu begleiten.
Ja.
Also, und Gruppen zu stärken auch.
Ja.
Und das war irgendwie ein ganz natürlicher Weg, der sich dann so gezeichnet hat eigentlich.
Ja, ja. Und hast du im Laufe der Zeit, wo du das machst, hast du da die beruflichen Anforderungen sowohl bei dir als auch bei den Menschen, die du sozusagen dann begleitest, hast du da Veränderungen festgestellt in den letzten Jahren oder in der Art deiner Arbeit? Also ich ziele darauf ab, dass die Situation des Gesundheitswesens spüren wir auch am eigenen Leibe, genau, hier durch die Geschichte um das Eckernförder Krankenhaus und so weiter und so fort. Da ist ja schon, gelinde gesagt, eine gewisse Dynamik drin. So.
Genau. Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Supervision. Also es gibt unterschiedliche Bereiche, in denen man Menschen unterstützt. Das eine ist eine fallbezogene Supervision, da geht es wirklich darum, dass da ein Klient, ein Patient ist, ein Fall, wo sich das gesamte Team über diesen Fall inhaltlich absprechen möchte und Lösungen findet in der Begleitung, so multiprofessionell. Und dann gibt es aber eben auch ganz klassisch sowas wie Psychohygiene.
Ja.
Und das haben wir ja nun alle spätestens seit Corona mitbekommen, dass es tatsächlich einen Fachkräftemangel, einen Pflegenotstand gibt, dass der Versorgungsbedarf sich eher erhöht durch den ganzen demografischen Wandel.
Ja.
Wir haben auch mitbekommen, dass dadurch, dass die Helfenden dass die klassischen Care-Berufe eigentlich die stützenden Säulen unserer Gesellschaft sind, auch die anderen Erwerbstätigen eine Einschränkung erfahren, wenn diese Säule bröckelt.
Mhm.
Ne? Also wenn ich einfach dann meine Arbeitszeit kürzen muss, um die Kinder zu betreuen oder zu pflegende Angehörige eben zu betreuen, weil ich niemanden finde, dann hat das eben auch auf der zweiten Ebene eine Wirkung. Mhm. So. Und im Rahmen der Supervision ist es auf jeden Fall Thema, das darf ich glaube ich so sagen, weil das ist, da spreche ich nicht über einzelne Einrichtungen, aber das ist einfach verbreitet ja mittlerweile, dass es einfach einen Personalnotstand gibt. Mhm. Und dass die Menschen, die da sind, Unglaubliches ermöglichen mhm. und stemmen. Mhm. Und meiner Meinung nach erfährt das viel zu wenig Würdigung. Mhm. Also es ist ja auch, ja, zu Corona-Zeiten war ja. das immer dieses Bild, ne, mit der, die Leute
die
von der
Flugbereit, ja.
genau, da wird geklatscht und woanders geht es ganz klar um Gehaltserhöhungen oder sowas.
Ja.
Also es ist einfach so, ich finde, die Ideen sind so überdehnt in den Bereichen mhm. und wir müssen einfach diejenigen, die uns versorgen und uns zur Seite stehen, denen müssen wir irgendwie zur Seite stehen. Mhm. Und das berührt und bewegt mich schon. Also ja. ich finde eben enorm, was die alles noch leisten und was da für starke Persönlichkeiten sind. Und die sind zutiefst wertgetrieben. Ne? Mhm. Also die machen das ja aus einer Haltung heraus mhm. und die sind eben nicht dafür zuständig. Und das ist jetzt keine Wertung mhm. und keine Abwertung, mhm. aber die haben es eben nicht mit Dosen oder so zu mhm. tun, sondern mit Menschen, mhm. die darauf angewiesen sind, versorgt zu werden. Mhm. Und die kann ich nicht einfach, ich kann nicht einfach nach Hause gehen und sagen, es ist mir jetzt egal. Mhm. Ich räume die Dosen morgen ein, sondern die stehen einem Menschen gegenüber und sind mit ihrer Haltung einfach konfrontiert. Mhm. Und das leben die auch. Und das sind Themen auch in Supervision.
Mhm. Jetzt, wo du sagst, wird mir eben auch eine Sache total klar. Also gerade weil die Menschen, die das machen, ja es mit ganzem Herzen machen. Ja, so, also das ist ja jetzt nicht etwas, was sie jetzt irgendwie so abspulen, sondern man muss ja auch schon seinen Job, was das angeht, so ein Stück weit lieben. Ne? Also seinen Job natürlich und auch die Menschen, mit denen man zu mhm. tun hat, so, aber man, wie du schon sagst, man hat ja eine gewisse Haltung, man hat einen gewissen Zugang zu dem. Ne? So. Und wenn ich mir mal sonst so angucke, das sind ja auch meistens die, wenn es um andere gesellschaftliche, ehrenamtliche Geschichten geht, mhm. die engagieren sich da ja auch. Ne? Mhm. Das ist ja häufig so, dass jemand, der, keine Ahnung, auf einer Intensivstation in der Palliativabteilung arbeitet, so, weil er eben vielleicht nicht anders kann, ist der eben auch der allererste, der, keine Ahnung, bei der Elterninitiative mhm. Des Kindergartens am Aufräumtag sagt, klar mache ich das. Mhm. Klar, weil das gehört ja dazu. Und ich will es machen, weil es eben einen gesellschaftlichen Wert hat. So, ne?
Ja, und ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl steckt ja. dahinter. Ne? Und sich dann so abzugrenzen, das ist auch schwierig einfach. Ne? Das ist ein Stück der Persönlichkeit auch.
Ja, ja. Mhm. Und du würdest schon sagen, jetzt so im Laufe der Zeit hat sich das keinesfalls entspannt, stagniert auch nicht, sondern es hat sich weiter zugespitzt, so diese Situation da. Oder wie würdest du es jetzt?
Ja, aus meiner Sicht ist es schon so, dass das ganz schön chronifiziert ist in den Bereichen, in den meisten.
Ja, ja. Und hast du denn da im Kleinen vielleicht auch mal irgendwo, vielleicht bei einzelnen, nichts Konkretes, mir geht es jetzt nur darum, gibt's da Organisationen, die Maßnahmen ausprobieren, die vielleicht geeignet sind, um da so ein bisschen Luft aus dem Kessel zu nehmen, Druck aus dem Kessel zu nehmen oder?
Also das sind ja genau die Gedanken, die sich alle machen, wie mhm. kriegen wir das hin, und da fängt es ja an, auch Mitarbeiter aus dem Ausland anzuwerben mhm. und die sind ja auch da und gleichzeitig braucht auch das ja eine Zeit, um Menschen einzuarbeiten, mhm. also kulturell einzugliedern und sprachlich einzugliedern. Das braucht ja alles Zeit. Das mhm. ist halt nichts von jetzt auf gleich. Und ja, und die sind verstärken auch so die Kommunikation und versuchen sich auch gegenseitig, also mhm. sind ja dann auch solidarisch und versuchen ja auch gegenseitig sich da zu unterstützen und mhm. beiseite zu stehen. Das ist, finde ich, aber auch oftmals sehr auf einer persönlichen Ebene, regeln die viel untereinander. Mhm. Und das ist eben über das Maß von Arbeitsverträgen hinaus so, dass die Menschen sich einfach wirklich engagieren mhm. für diese Sache. Und das finde ich großartig, das ist solidarisch. Und die Einrichtungen versuchen das auch so weit wie möglich eben zu unterstützen. Aber es ist eine Grenze, du kannst ja keine Fachkräfte schnitzen.
Ja.
Und deswegen, also da kann man auch den Einrichtungen jetzt keinen Vorwurf oder
überhaupt
so machen,
nicht,
sondern ich glaube einfach, es ist jetzt wirklich auf so einer politischen Ebene oder wo wir gesellschaftspolitisch, auf der Ebene sind wir jetzt so, ne? Und da, und das ist ja irgendwie der Öffentlichkeit bekannt. Hm. Und da merke ich auch bei mir so eine Wut, Hilflosigkeit, dass ich so denke, Mensch, das kann nicht sein in so einem Land wie Deutschland, dass wir in dieser Situation sind. Ne? Mhm. Und wie gesagt, es verschärft sich ja, weil der Versorgungsbedarf sich einfach erhöht. Ne? Also wir bekommen immer mehr alte Menschen, ja, und wir haben immer weniger junge Menschen und Arbeitnehmer und ja.
Ich glaube, das ist eben auch dieses urmenschliche Problem, dass solche Dinge, die wo ja keiner sagen kann, ich habe noch nie davon gehört oder mir ist noch nie sowas begegnet, ne? Mhm. Aber dieses urmenschliche Problem ist ja, dass man sich im Grunde erst damit beschäftigt, wenn es einen konkret betrifft oder genau, wenn man tatsächlich persönlich irgendwie Konsequenzen befürchtet in irgendeiner Art und Weise. So. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das wir eben an der Stelle so stecken, ne? Mhm. Und dass ja diese Situation sozusagen tatsächlich jetzt weg von so einzelfallbezogenen oder branchenspezifischen Betrachtungsweisen tatsächlich auf so eine gesellschaftliche Ebene rückt. So. Und da passt eben ganz gut, ich hatte ja eingangs gesagt, so, dass wir irgendwie so grundsätzliche Fragen oder eine grundsätzliche Frage oder eigentlich sind es mehrere Fragen so ein bisschen erörtern wollen und hattest du, finde ich, das schon sehr gut formuliert, so, weil die Grundfragen, die wir ja irgendwie uns alle gesellschaftlich beantworten müssen, ist so, wie wollen wir eigentlich leben?
Ne? Also, genau. Was ist uns wichtig?
Genau, so, ne? In dem Zusammenhang. Ne? Mhm. Und ich fand auch schön, dass du gesagt hast, in dem Zusammenhang fragt man sich eben auch so, was wollen wir beschützen? Was ist schützenswert so für uns? Und was ist wertvoll? Mhm. Was bedeutet eigentlich wertvoll? So, ne? Mhm. Also welchen Wert sehen wir in bestimmten Dingen? So? Und natürlich abschließend, was sind wir bereit dafür zu tun? Mhm. Ne? Oder schieben wir es weg? Oder was sind wir bereit zu geben? So, ne? Ja, wenn du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, also was sind denn auf dieser Metaebene sozusagen deine Gedanken dann dazu? Also was wäre denn auf gesellschaftlicher Ebene eine Möglichkeit, diese Fragen so zu beantworten? Nicht, dass du jetzt irgendwie aus der Pistole geschossen sagst, ich weiß, wie es geht. Das weiß keiner. Aber wie kann man sich aus deiner Sicht denn möglichen Antworten nähern? Oder wie kann man die so ein bisschen versuchen zu entwickeln? Hast du da irgendwie eine Idee?
Also ich glaube, also wenn ich jetzt schon ganz konkrete Ideen und Lösungen hätte.
Das ist die eine Million.
Das wäre richtig cool.
Dollar.
Das ist genau.
Geschichte, dann, klar. Klar.
Also ich glaube, so in meinem kleinen Wirkkreis, so glaube ich, ist auf jeden Fall der Weg. Also wir sind ja in den letzten Jahrzehnten, ging es ja sehr, sehr stark um Individualisierung. Mhm. Das auch ist jetzt vielleicht ein bisschen weit der Bogen, den ich jetzt mal schlage, aber so nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges hat man sich ja überlegt, okay, wie ist so ein Massenphänomen entstanden, dass Menschen sozusagen einfach jemandem gefolgt sind. Und dann ist man zu dem Schluss gekommen, okay, das sind Menschen, also wir müssen eigentlich Menschen stärken in ihrer individuellen Kraft so und Stärke, dem entgegenzustehen. Und so ging es auch jetzt zum Beispiel im therapeutischen Bereich eben ganz, ganz stark eben um das Individuum. Mhm. Und ich glaube, das ist ja immer so im Leben, ne, dass man immer so zwischen diesen Polen hin und her pendelt. Mhm. Und das hat auch Corona ja gezeigt, ne, dass es jetzt wirklich mehr um Solidarisierung wieder geht, also um Verbindung knüpfen. Und das Gehirn macht es uns ja vor, also das Gehirn, unser Kopf wird ja nicht immer größer, sondern die Verbindungen werden verstärkt innerhalb des Gehirns. Und ich glaube, so ist es auch gesellschaftlich, dass wir, erstmal geht es vielleicht auch ein Stück weit um Umverteilung. Aber dass Menschen wieder verstärkt kommunizieren, dass man vielleicht auch ja an anderen Stellen wieder mehr in Verantwortung genommen wird. Also ich finde es jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil in dem Bereich sind die Menschen hochverantwortlich. Mhm. Ich habe das Gefühl, da ist nicht mehr viel viel drin. Also die brauchen von anderer Seite Unterstützung. Ja. Und ich glaube, an anderer Stelle braucht es mehr Verantwortung wieder.
Genau, aber die Menschen, die jetzt schon sozusagen das tun, ne, da könnte man ja auch auf den Gedanken kommen, dass man sagt, lass uns das mal sozusagen als Blaupause nehmen. Ne? Also lass uns mal gucken, wie machen die das denn so? Ne? Was sind die Zutaten, damit es funktioniert, ne? Dass man dann vielleicht guckt, so wie kann ich das auf die in Anführungsstrichen breite Masse, auf den Rest der Gesellschaft übertragen, so, ne? Und an der Stelle, schön, dass du das gesagt hast, dass man immer so zwischen diesen Polen der individuellen Glückseligkeit und des Gemeinwohls immer so ein bisschen hin und her pendelt. Ich sehe das ähnlich wie du, dass natürlich Selbstwirksamkeit und das Beschäftigen mit sich selbst und Achtsamkeit und so, das ist total gut, das ist auch wichtig. Mhm. So. Ich finde aber, an der Stelle darf es nicht aufhören.
Ne? Genau, es ist beides. Ne? Es ist eben ein und kein Entweder-Oder, sondern diese Solidarität muss wieder ein bisschen mehr in den Blick genommen werden. So, ne? Es braucht halt beides.
Genau. Und ein weiterer Punkt, den du auch so zwischen den Zeilen, also als ich dich das gefragt habe, bei der Fragestellung habe ich schon gemerkt, ey, das ist so komplex, das Ding. Ja, so, genau. Da gibt's keine Geschichten, aber gibt es keine platte Antwort. Aber das ist ja vielleicht auch etwas, was man realisieren kann, ne? Dass einfache Antworten in dem Bereich nicht unbedingt erfolgversprechend sind.
Ne? Ich glaube, es ist wirklich zu komplex. Und was mir jetzt so aufgefallen ist, ist, dass die Teams, wo es gut funktioniert, wirklich eine gute Form haben, miteinander zu kommunizieren und sehr, sehr achtsam miteinander umgehen und füreinander auch Sorge tragen. Also das hilft sicherlich in diesen Zeiten, aber es kann keine langfristige Lösung sein. Die muss auf der strukturellen Ebene stattfinden. Ne? Es ist eine andere Entscheidungsebene. Und ich finde, diejenigen, die auf der auf der Arbeitsebene unterwegs sind, ne, an der Basis unterwegs sind, die tun schon an vielen Stellen ihr Möglichstes so. Und das ist, glaube ich, wirklich dieses Miteinander kommunizieren und nicht, wenn das Tischtuch sowieso schon klein ist, dass jeder dann am anderen Ende reißt
ja, genau.
Und für sich das Möglichste hinbekommt, sondern dass man wirklich immer wieder schaut, okay, wie kriegen wir es hin, dass allen irgendwie gedient ist. So. Und das ist, finde ich, eine hohe Anforderung an Kommunikation auch. Und Abstand von sich selbst nehmen. So.
Und bei diesen Gedanken so, ne? Hast du da für dich selber auch irgendwie was mitgenommen, beziehungsweise hast du selber auch aus dieser Tätigkeit für dich selber noch was gelernt? Ich will darauf hinaus, es ist ja nicht ganz einfach, solche Prozesse und auch solche Situationen zu begleiten. Da muss man selber ja auch einen Grund haben, warum man es macht. Also braucht man ja auch eine Motivation oder irgendetwas Übergeordnetes sozusagen, was einem eben leidenschaftlich wichtig ist. So, ist bei dir im Zuge dieser ganzen Geschichte da irgendetwas, hat sich da was rauskristallisiert, wo du sagst, das ist auf jeden Fall etwas, was für mich ganz wichtig ist, dass das gewährleistet ist?
Du spielst jetzt auf die Würde an.
Ja, genau.
Also für mich ist tatsächlich erstmal, ich komme aus dem politischen Haushalt und für mich ist wirklich dieses Sozialwesen ist wirklich ein hohes Gut für mich hier, also in unserem Land. Und ich bin einfach ein totaler Überzeugungstäter, dass ich daran glaube, dass Menschen, die nicht so viel Glück im Leben hatten oder gerade mal eine Krise haben oder dass sie einfach Unterstützung brauchen. Und das ist ein hohes Gut. So, das ist wirklich was mich auch treibt. Und ich finde, das wirklich macht mich auch demütig, wenn ich sehe, wie Menschen zur Seite stehen und was dann auch machbar ist. Und das ist emotional auch etwas, was nicht nur Kraft kostet, sondern man bekommt auch viel geschenkt, also wenn man Menschen arbeitet. Und das Thema, was aber alles so berührt, und das ist ein Thema, was sich für mich rauskristallisiert hat, ist das Thema Würde, also Menschenwürde. Und das ist ja gerade in diesem Jahr auch ein großes Thema.
Total.
Grundgesetz.
Total.
Das auch ein hohes Gut ist, ne? Die demokratische, naja, Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und für mich war der Punkt, dass ich gesehen habe, da sind Menschen, die wirklich ein hohes Werteverständnis haben. Also die in dem Bereich arbeiten, die sind ihrem Gewissen verpflichtet. Dass sie auch unter Stress geraten, wenn sie eigentlich nicht so arbeiten können, weil die Bedingungen es manchmal nicht zulassen, dass sie ihrem Gewissen folgen können. Also, ne? Also wenn du zeitlich knapp bist und jemanden einfach ganz schnell, der eigentlich ein Gespräch braucht und sagst, es tut mir leid, ich weiß und das wäre jetzt gerade an dieser Stelle wichtig und gleichzeitig habe ich gerade nicht genügend Zeit, dann kann man das mal machen, aber langfristig macht das was mit den Menschen, weil sie sozusagen nicht dem entsprechen, wie sie eigentlich arbeiten möchten, so vor sich selbst. Gar nicht gerecht werden in dem Moment, das Gefühl haben.
Ja.
Ich glaube, die machen für andere immer noch tolle Arbeit, aber sich selbst gegenüber hat man eben das Gefühl, aber eigentlich erwarte ich von mir selber was anderes. So und auch das berührt das Thema Würde. Also kann ich das, was ich tue, würdigen? Und oder auch die Menschen, die man begleitet, dieser Würdebegriff, der ist ja sehr, sehr fein für diesen Bereich. Also wenn ich zum Beispiel Menschen in der Pflege, die haben es mit Menschen zu tun, die sind versehrt oder sind angewiesen. Das bringt uns Menschen, also es kann dich in die Situation zwingen, mich, dann schämen wir uns. Ne? Da sind wir sozusagen an dem tiefsten Gefühl von Scham und Scham ist die Hüterin unserer Würde. Und wenn wir dann mit feinen Menschen zu tun haben, die das wahrnehmen, dann entscheidet das darüber und die genügend Zeit haben, das wahrzunehmen, entscheidet das darüber, ob wir als Menschen uns in unserer Würde geachtet fühlen oder uns entwürdigt fühlen. So. Ne? Also im Sinne von, ich muss mich jetzt schämen und so. Also es hat ja viel mit dem Gegenüber zu tun.
Total, ja.
Und diese, um solche Situationen geht es ja dann auch manchmal. Und da merke ich eben, ist ein Thema für mich, das ganz, ganz wesentlich ist und auch in diesem Bereich so, so wesentlich, Scham und Würde.
Ja, genau. Kann ich also nur fasziniert zuhören, ne? Weil ich selber so dieses Thema auch mir so konkret noch nicht vor Augen geführt habe. So, ne? Und durch dich bin ich ja auch erst auf ein Projekt aufmerksam geworden, wo du dich auch engagierst und da geht es eben schwerpunktmäßig um Würde. Das Projekt heißt Würde unantastbar. Und was es damit auf sich hat und welche Möglichkeiten und Denkanstöße und Perspektiven sich daraus ergeben, das besprechen wir in der nächsten Folge vom iKerne Podcast. Bisher danke ich dir total, Silja, für deine Offenheit und freue mich tatsächlich schon auf die Fortführung unseres Gespräches. Und wenn du, der du da zuhörst an dem Endgerät, dich auch darauf freust, dann lass es mich gern wissen. Über die Website www.ikerne-podcast.de kannst du leicht Kontakt zu mir und natürlich auch zu Silja aufnehmen. Und wenn du willst, kannst du mich dort auch unterstützen, einfach auf die Buttons dafür PayPal oder Steady klicken und den Anweisungen folgen. Das ist ganz einfach und unkompliziert. Also, ich bin sehr gespannt, wie das mit der Würde zwischen uns so weitergeht, Silja. Ich hoffe, ihr auch. Bis bald. Bleibt stabil. Danke, Silja, bisher.
Ich danke dir, Holger.
Danke fürs Zuhören. Tschüss, tschüss.